Wussten Sie schon, dass Eltern Fehler machen dürfen? Vielleicht schon, aber jetzt ist es ganz offiziell. Denn oft geht es uns eher vielleicht so, wie ich jetzt Folgendes schildere. Wir müssen nämlich immer alles im Griff haben, meinen wir. Und das auch in Zeiten allgemeiner Verunsicherung, wo es auch brennt, ein Problem auftaucht, ein Schmerz sich in ein Tränenmeer verwandelt oder im nächsten Zimmer ein Wutausbruch sich wie eine Rakete Bahn bricht. Wir sind da, immer zur Stelle, Tag und Nacht. Wir haben alle Termine schon koordiniert, alles gemanagt und sorgen stets für eine angenehme Atmosphäre. Wir sind einfach fehlerfrei, die Superhelden schlechthin und funktionieren perfekt. Nur wehe, wenn mal was dazwischen kommt und wir aufs Abstellgleis gestellt sind, dann bricht alles zusammen. Haben Sie manchmal auch das Gefühl, so sein zu müssen? Dann herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Und so lautet unser Thema nämlich, was Kinder wirklich brauchen oder Eltern dürfen Fehler machen, wie Familien an Schwierigkeiten wachsen. Und dazu haben wir eingeladen Deutschlands größte Erziehungsexpertin. Und sie feiert ihren 80. Geburtstag und das vielleicht auch heute mit uns. Denn sie hat auch etwas mitgebracht. Und das heißt, Eltern dürfen Fehler machen. Und so ist der neueste Buchtitel von Jerina Prekop. Herzlich willkommen bei Radio Horeb.
Ja, herzliche Danke für die Einladung, Frau Engert.
Schön, dass wir Sie haben. Vielleicht auch heute eine kleine Feierstunde machen. Nicht nur zu Ihrem Geburtstag, sondern auch zu der Tatsache, dass Eltern Fehler machen dürfen. Denn das ist schon eine Ausnahme, wenn wir uns einmal die Titel in der Erziehungsliteratur anschauen. Da heißt es ja eher die Bedienungsanleitung für Ihr Kind oder wie erziehe ich richtig oder die Top 5 Erziehungstipps für Ihr Kind. Und natürlich auch, Sie kennen alle die Titel, wie die da so anfangen, wie jedes Kind kann schlafen lernen, jedes Kind kann Regeln lernen, jedes Kind kann essen lernen und so weiter. Oder Kinder fordern uns heraus. Oder es gibt natürlich ein Lexikon der Erziehungsirrtümer. Aber es gibt eigentlich wenig für Eltern, wenig Entlastendes und wenig, naja, manches Ermutigende schon. Aber dieser Titel ist, glaube ich, sticht doch irgendwie hervor, dass Eltern nämlich einfach mal Fehler machen dürfen. Und das trägt ja auch zu einer Entlastung bei. Ja, Sie selber, Frau Dr. Prekop, sind vielen bekannt, ja nicht nur als die bekannteste Erziehungsexpertin, sondern auch als Bestseller-Autorin. Genau, und natürlich wichtig auch immer zu nennen, Sie haben auch mit die Festhaltetherapie mit begründet. Und Ihre Bücher sind mittlerweile in 24 Sprachen übersetzt und Sie sind immer noch rege tätig und halten Vorträge, Ausbildungen. Und das ist sehr schön. Ja, wie ist es nun mit den Fehlern, sich selber Fehler einzugestehen, das ist ja eher oft unangenehm.
Also
Denn
Fehler zu machen ist sicher eine unangenehme Sache, ja, weil man sich so schuldig fühlt, weil man etwas nicht richtig machte, gell?
ja, da fühlt man sich schuldig und vor allem Kinder spiegeln uns ja auch das Fehlverhalten, was wir durch eigene Fehler verursacht haben, meistens ganz unverblümt wieder, das wir ja oft dann auch verursacht haben. Wir wollten natürlich nur das Beste, aber manchmal läuft in uns ja auch ein festes Programm ab, was wir von Kindheit an auch verinnerlicht haben. Deshalb müssen wir erst einmal unsere eigenen Verhaltensmuster erkennen, nach denen wir oft handeln, bevor wir dann in Gelassenheit auch an die Fehler der Kinder gehen können.
Also, sehen Sie, man muss deswegen schon Fehler machen, damit man sich es verzeiht. Im Prinzip ist das Sache der Beichte, gell? Bei Beichte bekennen wir uns aus den Schulden und bitten um Verzeihung, gell? Um Erlösung. Also es ist etwas, was tiefst christlich ist. So sind wir auch vom Gott nämlich erschaffen. Und die Eltern, die sind so jung, so vollblütig jung, dass sie Fehler machen müssen. Verstehen Sie, weil sie eigentlich noch nicht Leben richtig kennen und schon sollten sie Kinder erziehen. Da sage ich mich oftmals, warum muss es so sein? Nur deswegen, damit sie eben Fehler machen und damit die Kinder lernen, ihre Eltern zu lieben, obwohl die Eltern Fehler machen. Und so können auch Kinder lernen, sich selbst zu lieben, obwohl sie Fehler gemacht haben. Sie haben einen ganz tiefen spirituellen Sinn haben die Fehler.
Und vor allem, wie Sie sagen, das, was uns eben passiert ist, die Verbindung wiederherzustellen, das ist wahrscheinlich auch mit das Wichtigste, dass, wie Sie es ja auch immer dann in diesem Bild bringen, die Liebe wieder fließen kann. Aber noch einmal, wenn wir das Gefühl haben und sagen, ja, ich war überfordert, ich habe zu viel geschimpft oder ich habe schon wieder eine Auszeit angeordnet, ich wollte das gar nicht, aber ich kann manchmal gar nicht anders oder ich habe einen Klaps gegeben und eigentlich habe ich mich vorher wirklich bewusst entschieden, es nicht zu tun. Muss ich erstmal in meine eigene Kindheit schauen und erstmal gucken, nach welchem Verhaltensmuster laufe ich denn manchmal auch ab?
No, also man muss wirklich wissen, von woher es kommt, weil wir haben den Klaps bekommen oder den Rausschmiss ins Treppenhaus als Strafe. Aber im Grunde ist das wirklich nicht gut, es zu machen, weil darunter nämlich entgeht die emotionale Konfrontation zwischen den beiden. Das wird einfach schuldig gesprochen und bestraft mit Klaps oder mit der Isolation. Viel besser ist es, wenn man lieber sich konfrontiert, einfach von Antlitz zu Antlitz. Man muss sich nicht unbedingt dabei halten. Es genügt bei leichtem Konflikt nur der Blickkontakt. Aber man muss sich gegenseitig sehen, muss sich gegenseitig hineinfühlen und sich sagen, ich hab dir jetzt einen Klaps gegeben. Ich habe mich irgendwie vergriffen, so war ich es gewohnt als Kind, aber ich weiß, es sollte nicht so sein. Deswegen nehme ich dich lieber in den Arm und sage, dass es mich sehr verärgert hat, weil du beispielsweise nicht den Tisch richtig aufgeräumt hattest und der Besuch ist gekommen, aber dass ich dich trotzdem liebe. Und das ist also, dass man die Schulden bekennt und dass man sich dabei trotzdem liebt und denjenigen auch liebt, das ist der Sinn der ganzen Sache.
Das
Aber auch
ist
der Sinn der Schulden.
Das ist Ihnen ja auch ein ganz großes Anliegen. Also wie gehen wir richtig damit um? Sie geben ja auch ein Beispiel, also wie man ein Beispiel, wie jetzt man als Eltern auch richtig umgehen kann mit den Fehlern. Also dass man das auch benennt und dass man es sich
Ja,
entschuldigt und auch wieder
es ist
gut machen kann.
Wahrhaftigkeit, verstehen Sie, es ist Offenheit und Wahrheit dabei. Wenn die Eltern nur absolut unschuldig wären und wären total perfekt, sind sie kein gutes Vorbild für die Kinder. Solche perfekte Eltern sind überhaupt nicht nachahmbar. Also das Kind muss wissen, wie man mit den Fehlern umgeht und das müssen die Eltern vorleben.
Das heißt, wenn wir, also es ist nicht gut, perfekte Eltern sein zu wollen, wir enthalten unseren Kindern etwas, nämlich die Selbstständigkeit oder dass sie an diesen Stolpersteinen und aus diesen Stolpersteinen lernen.
So, die
Ist das.
Perfektion ist eigentlich eine Lüge, weil niemand von uns ist perfekt. Und schon die Tatsache, dass jemand keine Fehler zugeben will, ist der größte Fehler von allen. Wir sind Leute, die einfach nicht nur heilig sind, wir machen auch viele Fehlschritte, gell, und haben auch unsere Hormone, die uns verleiten zu Wut und zu Ärger. Und zu nicht angebrachten Verhaltensweisen, wie zum Beispiel die körperliche Gewalt oder wegzugehen von jemandem, den wir lieben. Weil das sollten wir alles wissen, also, dass der Mensch zu seiner Würde also gehört ist, dass er seine Sprache benutzt oder seine Mimik und seinen Blickkontakt, um dem anderen zu sagen, was ihn verärgert hat. Aber dass er auch dazu steht, was er machte. Und wenn er Fehler machte, dann soll er wirklich dem Kind sagen, beispielsweise ein konkretes Beispiel vom Alltag, beispielsweise hat die Mama falsch geparkt. Jetzt muss sie Bußgeld zahlen, ja? Es ist gut, dass den Fall zu nutzen, um den Kindern zu sagen, Mensch, jetzt muss ich Bußgeld zahlen, schade, ich kann mir jetzt keine neue Strumpfhose kaufen. Also ich muss es irgendwie wieder gut machen, mindestens indem ich das falsche Parken einfach, also ich stehe dazu und das Geld einfach muss ich bin selber bestraft dadurch, dass ich das Bußgeld zahle. Ja. In dem Buch, Eltern dürfen Fehler machen, am liebsten hätte ich es genannt, Eltern müssen Fehler machen. Aber das wollte der Verlag nicht, aber es wirklich muss sein, ja, weil das gehört zu unserer Natürlichkeit. Nenne ein Beispiel, wo der Vater vergessen hat, Brötchen oder Brot zu kaufen zum Frühstück, ja. Und jetzt teilt er der gesammelten Familie am Esstisch, am Frühstückstisch mit, ich habe vergessen, in die Bäckerei zu gehen, mein Fehler. Naja, also jetzt haben wir weder Brot noch frische Brötchen, jetzt müssen wir uns alle mit dem Knäckebrot zufriedenstellen. Aber er muss es wieder gut machen. Und der Vater hier in diesem Beispiel sagt, es tut mir wirklich leid, dass ich es vergessen habe. Wir müssen das Knäckebrot essen, aber ich teile euch einen ganz besonderen Käse aus, den ich vor ein paar Tagen von meinem Freund aus der Schweiz geschenkt bekommen habe und auf den ich mich schon die ganze Zeit wirklich freue. So, und wenn er das jetzt austeilt, dann kann er sich wieder lieben und sagen, so ist es wieder gut. Und jetzt kann ich auch mit mir wieder zufrieden sein. Das ist so ein paar Beispiele von dem Alltag.
Hm. Und das heißt ja auch, also wir als Eltern geben eben das Vorbild.
Genau.
Sie haben auch einen schönen Merksatz hier aufgeführt. Da heißt es dann, ich bin eine gute Mutter, auch wenn ich Fehler mache. Eben deshalb bin ich gut. Ich gebe nämlich meinem Kind das Vorbild, wie man mit Fehlern umgehen kann. Also vielleicht
genau
eine
so ist
Hilfe.
Das, ja. Hm. Wenn Sie, das macht uns alle erwachsen. Also wenn wir unser Verhalten so reflektieren, was wir gut gemacht haben, was wir schlecht gemacht haben, dann wissen wir, wer wir sind und wie der Weg weitergehen soll. Also es ist zur Selbsterkenntnis, ist das eigentlich die beste Übung, auch zu gucken nach den eigenen Fehlern, aber nicht darunter depressiv sein oder sich selbst nicht mögen, sondern es wieder gut zu machen. Also der Weg ist einfach nach der Beichte die Vergebung und nach dem, wenn sie nach der Krise einfach wieder die Chance. Also es muss denn die Hoffnung gehen, dass wir daran wachsen. Es ist so ein schönes Sprichwort auch, dass der Meister aus den Fehlern wird. Oder anders. Die Fehler machen den Meister. Also an den Fehlern erkennt man, was eigentlich besser sein sollte. Die beste praktische Chance im Leben.
Wie ist das jetzt aber, wenn es um wirklich wichtige oder grundlegende Erziehungsfehler geht, wo wir jetzt vielleicht erkennen, ja, so wie Sie das hier schildern, vielleicht haben wir auch die Auszeit als ein Erziehungsmittel angewandt und das Kind, wenn es sich eben nach den Maßstäben, also gegen Regeln verstoßen hat, wir es einfach rausgeschickt haben, etwa allein in sein Zimmer, wenn wir sowas gemacht haben und nun die Einsicht haben, dass es nicht gut war, wie gehen wir denn damit um? Können wir da auch sagen, pass auf, das habe ich jetzt so und so erkannt, ich möchte mich bei dir entschuldigen, ich möchte es in Zukunft anders machen, weil ich gesehen habe, es ist nicht gut so.
Also wenn das die Mutter wirklich erkannte, dass es nicht gut war, das Kind in sein Zimmer zu schicken, dann soll sie zu ihm gehen ins Zimmer und soll sie es womöglich einfach in den Arm nehmen und ihm sagen, ich habe dich jetzt rausgeschickt und dich bestraft mit Entzug der Liebe. Es tut mir leid, weil ich dich wirklich liebe, auch wenn du Fehler machst. Das will ich jetzt sagen. Aber es hat mich verärgert, was du machtest. Also man muss nicht, also das Kind bitten um Vergebung, das passt irgendwie nicht, dass das Kind den Eltern vergibt, aber das, die Mutter kann ohne weiteres ganz wahrhaftig sagen, es tut mir leid. Und jetzt also mache ich es wieder gut mit dieser Konfrontation. Aber ich kann dir sagen, ich liebe dich trotzdem, dass du den Fehler gemacht hast. Umso mehr tut es mir weh, wenn du so bist. Aber sich so drücken als Zeichen, als Stempel sozusagen, als Sieger, dass wir uns trotzdem lieben, das gehört zu der vorbehaltlosen Liebe. Die Liebe nämlich soll lieben trotz aller Vorbehalte. Also die Vorbehalte eben sind die Fehler.
Und wenn Kinder Fehlverhalten auch zeigen, dann ist es ja auch oft ein Notruf, ein Hilferuf.
Genau,
dann brauchen
so,
sie
ja
oft eher eigentlich, dass wir sie vielleicht wirklich in den Arm nehmen und das verstehen und dann mit ihnen gemeinsam den Weg aufzeigen und ihnen sagen, was ist gut, was ist schlecht. Denn diese klare Unterscheidung, das liegt ihnen ja auch am Herzen, in diesem Buch hier zu vermitteln. Also warum ist es so wichtig, dass sich dem Kind ein Fehler erschließt. Wie kann das geschehen, Frau Dr. Prekop?
Ich verstehe nicht so ganz Ihre Frage.
Es ist Ihnen ein Anliegen, dass Eltern ja auch eine klare Unterscheidung machen und Kindern vermitteln, was ist gut und was ist schlecht.
Also gut, jetzt weiß ich vielleicht, wie Sie es meinen. Weil das Kind muss es erkennen, nach dem Gefühlsausdruck der Mutter oder des Vaters, weil das es schlecht war. Also ich kann dabei nicht lachen, oder so ein Wischiwaschi-Gesicht haben dabei, wenn ich das dem Kind sage, sondern das Kind muss erkennen, nach meinem Gefühlsausdruck, dass ich wirklich traurig deswegen bin oder dass ich wütend sogar deswegen bin und soll eben die Empathie, also die Einfühlung des Kindes in die Mutter bewirken, dass das Kind sich sagt, ach, ich mache es nächstes Mal lieber nicht, weil ich die Mama doch liebe. Also warum sollte ich hier Schmerz machen? Weil die Kinder lieben die Mutter und lieben den Vater, ja, und möchten auch geliebt werden. Also müssen wirklich erkennen, was die Liebe einfach verletzte. Also muss der emotionale Ausdruck bei der Konfrontation ganz eindeutig sein. Aber
das
nicht
heißt,
nur die Wut, da muss mehr die Trauer sein. Verstehen Sie, mehr die, es tut mir leid oder es tut mir so weh, wenn du so bist.
Das merken Kinder ja eigentlich, dann kommen sie auch
ja,
irgendwann
klar,
wieder zurück.
Also, ja, weil die Kinder denken viel mehr mit dem Herzen als mit dem Verstand.
Insofern ist es auch, Sie sind ja auch gegen dieses kopflastige Einreden auf das Kind. Das
no,
ist ja auch.
eben, jetzt haben Sie den Nagel getroffen auf den Kopf. Weil die das viel reden, das macht nervös. Das Kind hört nicht einmal richtig zu, es kann es nicht einmal anordnen. Also eine klare Botschaft, also vernünftige Botschaft, die den Verstand des Kindes erreicht, aber mit Emotionen verbunden, ist die wirkliche Botschaft, das versteht das Kind. Also es versteht, wenn die Mutter lacht, dann hat sie Freude, und wenn die Mutter ernsthaft den Gesichtsausdruck hat, dann ist sie besorgt wohl um mich, wenn sie mich so anspricht. Oder ist sie wirklich wütend, das erkennt man an ihrer Stimmlage, an ihren Augen, an ihrem einfach verärgerten Gesicht. Aha, das war, die ist verärgert, also das war aus ihrer Sicht schlecht, was ich machte. So kann das Kind erkennen, die Werte, was gut und schlecht ist. Aber nicht unter den vielen Reden und warum, was hast du es gemacht? Das Kind einmal kann antworten auf die Frage, warum hast du es gemacht? Ich nenne ein kleines Beispiel. In einer Familie, wo ich gerade eine Beratung machte, sagte die Mutter dem 3,5-jährigen Kind, warum hast du das Baby geschlagen? Das Kind kann noch keine Antwort geben auf die Frage, warum. Es ist einfach voller Schmerz, dass die Mama mehr Zuwendung dem kleinen Baby gibt und einfach handelt rein emotional, ja, und hormongesteuert. Es kann überhaupt nicht antworten, warum. Also es wird zu sagen, irgendwie stillgelegt, verstehen Sie, es wird so entmachtet, es kann gar nicht darauf sagen, nur vielleicht schreien. Und dann wird rausgeschickt. Das war, so hat die Mutter damals gesagt, handelt, als ich da war. Dann hat sie genau das Gleiche gemacht, was ich gerade sagte, ging zu dem Kind, nahm es in den Arm und hat ihm gesagt, ich spüre, warum du so wütend warst. Vielleicht vermisst du mich, vielleicht bin ich zu viel bei dem kleinen Baby und wenig bei dir. Und dann brach das Kind wirklich in richtige Tränen raus und stand dazu, dass es so ist, ja. Also das hat man gemerkt, so an dem emotionalen Verhalten des Kindes, dass das gerade die wirkliche Ursache war. Das viel Reden hätte das Kind wirklich machtlos gemacht. Unverstanden.
Das heißt also, wichtig ist eine Sprache des Herzens, eine herzhafte Begegnung mit der Mutter, das schreiben Sie auch so, den Blickkontakt, das aktive Zuhören und eben auch sich in die emotionale und gedankliche Lage des Kindes einzufühlen, also sich
genau.
auf seine Stufe runterzusetzen. Sie machen ja auch einen interessanten Test. Sie geben ja das Beispiel, also schreiben in dem Buch, Peter hat mir gesagt, dass ich blöd bin. So, kommt jetzt ein Kind mit diesem Ausspruch zu seiner Mutter. Wie reagiert jetzt die Mutter darauf? Und dann gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie Eltern reagieren können. Sie können ja mal selbst.
Ja, das ist so eine Lage, verstehen Sie, in die wir fühlen uns verpflichtet, irgendwie zu reagieren. Gell? Aber die Reaktion ist so unangemessen. Ja? Übrigens, das Beispiel habe ich zwar selber erlebt, aber diese Analyse der verschiedenen Reaktionen der Mutter brachte eigentlich Thomas Gordon in seine Buch Familienkonferenz. Empfehle auch zu lesen, nicht nur meine Bücher, es sind so andere, vielleicht noch weitere Leute. Gell? Weil die Mutter einfach sagt beispielsweise, ja dann warum hast du ihn geärgert? Oder, na, dann musst du einfach selber zurückschlagen, wenn er so war. Ja? Oder, ja, also, dann musst du fragen ihn, warum es so war, oder, also sie gibt sofort Ratschläge, sofort urteilt sie, sofort spricht sie das Kind schuldig, weil es nicht richtig reagierte, und eigentlich macht sie das Kind klein. Also das Kind fühlt sich nicht verstanden. Man kann es also stehen lassen und sagen, wenn ich merke, also er sagt, Peter hat mir etwas Böses angetan, gell? Dann kann die Mutter sagen, gucken nach dem Gesichtsausdruck und sagen, und jetzt bist du verärgert, gell? Und dann wird man merken, was der Peter weiter sagt, ja. Aber dass man, wenn sie sofort abschneidet mit irgendeinem Urteil, so von oben herab, mit irgendeiner Interpretation, das ist der Killer, so nennt es der Gordon, Killer der Kommunikation. Das Kind hört auf zu reden, fühlt sich unverstanden, weil die Mutter eine Erklärung parat hat, die überhaupt nicht stimmt, gell? Also fühlt sich das Kind unverstanden. Mhm. Einfach nur so reflektieren das Gefühl des Kindes, gell? Und sagen, dann sagen wir, wie es alles war. Oder aber man muss jetzt nicht immer gleich analysieren, einfach nur erwarten, ob das Kind wirklich weiterreden soll oder ob das vielleicht eine ganz völlig harmlose Sache war, ja, über die man gar nicht viel diskutieren muss.
Also das Einfühlungsvermögen, da steht hier schon ganz an oberster Stelle, wenn wir uns überlegen, was ist die Basis einer guten Erziehung, sagen Sie auch, viel Zeit verbringen, viel gemeinsame Zeit verbringen. Sich einfühlen, das erfordert eben Zeit. Und das geht nicht in einer hektischen, in einer rastlosen Zeit, wo Eltern vielleicht ja ständig auch angespannt sind und in ihrem Tagesablauf nur stehen, nur sich sehen, ihre Arbeit sehen, aber eigentlich gar nicht mehr so die Ebene des Kindes wahrnehmen. Und insofern gibt es ja immer mehr zunehmende Sprachdefizite schon vieler Kinder, auch im Kindergartenalter, weil eben auch Zeit, Zärtlichkeit, Zuwendung, die drei Zs, die Sie, glaube ich, auch nennen, weil das einfach fehlt. Aber wenn ich diese Zeit investiere, Frau Dr. Prekop, wie können wir denn jetzt Eltern so ein Plädoyer geben, gerade in den ersten drei Lebensjahren, wo es ja eigentlich auch noch so schön ist, weil man so viel zurückbekommt, wenn man hier die Zeit investiert und sich wirklich an Ort und Stelle, egal ob gerade irgendwo irgendwas brennt, sich die Zeit trotzdem nimmt, das andere ist vielleicht gar nicht so schlimm, dass man dann auch vielen Schwierigkeiten, die später auftreten können, dann im Schulalter, dass man denen doch wirklich vorbaut.
Also die ersten drei Jahre sind die allerwichtigsten im Leben eines Kindes. Da wird entschieden, mindestens zu 80-90%, welche Persönlichkeit das dieses Kind ausbildet einmal. Ja? Und wenn sich das Kind verstanden weiß und bestätigt durch in seinen Erkundungen und begleitet so in der Begeisterung, dass es die Welt aufdeckte, ja, und dass man da etwas Wirksames machen kann. Weil dazu braucht das Kind einfach Begleitung. Das kann es selber noch nicht so reflektieren und nicht so werten, wie es die begleitende, liebende, mitfühlende Bezugsperson macht. Das ist also vor allem die Mutter für das Kind, aber auch der Vater natürlich. Und kann sein auch die Erzieherin in der Krippe, falls also die Krippe im Sinne einer Großfamilie aufgebaut ist und sind da bekannte und stabile Tanten, die einfach zu wenig Kinder haben und nicht eine ganze riesengroße Gruppe. Ja. Also diejenige mütterliche Bezugsperson einfach sollte so nicht mit dem Kind unbedingt spielen. Spielen kann das Kind selber, ja. Sogar hat größere Fantasie. Vielleicht eine Anregung zu Spiel geben, aber das Kind ist neugierig genug, um sich selber einfach die Welt zu eigenem zu machen, ja. Aber begleiten und sagen, Mensch, ja, was hast du da entdeckt? Ja, guck mal, der Käfer, und guck mal, wie er da krabbelt und wohin er geht, gell, und welche Beine hat er, Mensch, so was Schönes, gell, oder Schneeflocke, Mensch, oder ein eingefrorenes Fenster, gell, wie man da mit dem Finger so zeichnen kann und auftauen kann und wie du da zeichnest, so Kreise und mach mir da jetzt vielleicht Gesicht, gell, mit Auge, Auge, Nase, Mund, gell. Also begleiten, ergänzen, die Begeisterung teilen, sich das Kind unterstützen in seiner Wirksamkeit, wie er das schafft, wie er sich damit befasst und Neues entdeckt, ja. Weil die dann, ist das Kind so gelobt einfach, ist das Kind so gerne, so begeistert, so tätig, so kreativ, so freudig, ja. So, also das ist im Prinzip der Wegweiser für das Leben, ja. Mhm. Und wenn aber im Gegenteil, sagen wir, eine andere Bezugsperson, kann auch die Mama sein, dauernd das Kind tadelt, ja, und dauernd sagt, schon wieder hast du es kaputt gemacht, schon wieder hast du das Fenster verschmiert mit deinem Finger, gell? Wer soll das alles abwaschen? Schon wieder hast du gelogen, schon wieder hast du etwas verpasst. Dann kleben wir dem Kind so auf den Stirn so eine, ich kann sag mal sagen, Visitkarte, ich bin der Blöde, ich bin der alles verpatzt, ich bin derjenige, der jetzt alles kaputt macht. Und auch damit geht das Kind dann ins Leben, ja, und fühlt sich als Versager und fühlt sich einfach als stets Schuldiger, der einfach etwas nicht kann und dauernd nur Fehler macht, auf denen man nicht wächst, sondern für die man einfach schlecht angesehen ist. Also wie man welche Ausstattung man dem Kind gibt in diesen ersten 3 Jahren, aber auch später, ja. Aber vor allem die 3 Jahre, weil da bildet sich das Gehirn auch. Da entstehen die neuronalen Netzwerke, die für die Gewohnheiten, für die Grundeinstellungen sorgen. Das ist das Fundament, so wie Wurzeln bei einem Baum. Also wenn man hier die Hoffnung und die Freude am Leben und die Freude an sich selbst und die Liebe zu sich selbst und zu den anderen und zu der ganzen Welt dem Kind einprägt, dann bleibt es. Deswegen plädiere ich dafür, dass das Kind eben diese Begleitung hat und nicht in einer Masse eines großen Einrichtung ist, wo es diese individuelle Zuwendung mitbekommt.
Wo es auch diese Empathie gar nicht so spüren kann wahrscheinlich.
So ist es, ja. Weil die Empathie ist eigentlich möglich nur unter 2. Also ich und du, ja. Dann also fühle ich mich verstanden von dir. Und diese Zweiheit hat Gott gemeint. Also Gott und ich, ja. Oder Mama und Papa untereinander, als Mann und Frau. Ja? Und Mama als Kind zunächst, also sogar in ihrem Bauch sind die zwei, haben diese Zweiheit-Symbiose. Ja? Also Mama und Kind, später kommt der Papa dazu. Mhm. Aber zunächst im Bauch der Mama und dann das erste Lebensjahr hauptsächlich an der Mama, wo das Kind noch gestillt wird und noch getragen wird und noch versorgt wird. Hauptsächlich von der Mama. Hier entsteht die Empathie und die Liebe.
Ja, und auch diese Rückversicherung, die, denke ich, ist ja auch dann eigentlich nur mit einer Person möglich, die ständig da ist. Nämlich das Kind, das langsam eben, wie Sie sagen, entdeckt, was es alles gibt und dann immer wieder die Rückversicherung braucht. Ja, Mama, bist du noch eben da? Habe ich noch die Sicherheit?
Und dann eben. Und das geht es ein Stück weiter. Das ist im tieferen Sinne des Wortes Geborgenheit. Weil das Kind weiß schon, wie die Mutter reagiert, wenn das Kind ihr etwas zeigt. Es kann sich darauf verlassen, beispielsweise, dass die Mutter nicht jetzt mit nervöser Geste oder Klaps oder was reagiert oder Schimpfwort, sondern es weiß, aha, diese Mama, also die freut sich, wenn ich etwas zeige, die freut sich, dass Gutes tat, aber sie ist auch verärgert, wenn ich etwas zerschlagen habe. Also die konstante Art, also die Vertrautheit, ja, wenn das Kind weiß, und kann sich verlassen auf voraussagbare Handlungen, Reaktionen der Mama. Das ergibt wirklich die Geborgenheit. Ja.
Das heißt aber auch, der beste Schutz gegen Amokläufe dann in der späteren Zeit und gegen auch Suchtverhalten bei Jugendlichen sind eigentlich hier diese Bindung und diese Liebe, diese Geborgenheit in den ersten Jahren grundzulegen.
Ja, ja, die Nachrichten, dass Amerika der Politiker den Amoklauf machte und hat Leute getötet. Dahinter steht immer eine Vereinsamung nämlich. Der Mensch, der Amokläufer, ist immer wütend auf die ganze Welt, auf sich selbst und auf seine Nächste natürlich, aber auf die ganze Welt. Eigentlich ist das ein erweiterter Selbstmord, weil er sich so nicht so alleinig und so unverstanden aufgeschmissen nicht lieben kann. Aber es sind auch diejenigen, die ihm das schuldig geblieben sind.
Also eine Botschaft, die einfach mehr Gehör bräuchte. Und natürlich, was wichtig ist, in Ihrem Buch Eltern dürfen Fehler machen. Zuerst sprechen Sie vom Sinn der Fehler und wie man damit richtig umgeht, auch wie Eltern ein Vorbild sein können. Und ein wichtiger Teil in dem Buch widmen Sie auch dem dicken Stolperstein der Disziplin. Und das ist ja in der Tat für viele Eltern heute auch wirklich ein Stolperstein. Es gibt ja so etwas wie allgemeingültige Verhaltensregeln, die wir unseren Kindern unbedingt beibringen sollten. Aber darüber gibt es eben keine Übereinstimmung, was das denn eigentlich ist, damit wir friedlich in gegenseitigem Respekt miteinander leben können. Was ist denn da wichtig? Also die Liebe muss, wie Sie sagen, immer in einem Flussbett fließen, aber es gibt eine Begrenzung. Grenzen rechts und links,
so
eine Ordnung.
Wenn Sie die Begrenzung kennen, hat auch der Fluss. Es hat die Ufer, gell? Links und rechts, ja. Das sind auch die Grenzen, unter denen eben der Strom der Energie fließen kann. So ist das ähnlich auch in der Erziehung. Und ich vergleiche gerne diese Disziplin zu Einhalten der Verkehrsregeln. Weil die Verkehrsregeln nämlich müssen alle, die an dem Verkehr beteiligt sind, einhalten. Nicht nur also der Fahrradfahrer, sondern auch der Autofahrer und auch der Polizist, wenn er nicht im Einsatz ist und nicht Martinshorn hat. Also Vorfahrt ist von rechts und nicht von links beispielsweise, ja. Vor rotem Ampel bleibt man stehen. Und das ist unabhängig davon, ob das Mann oder Frau ist, ob jemand nervös ist oder gerade gut gelaunt. Das sind einfach absolut klare, festgelegte Regeln, die dafür sorgen, dass man keine unnötigen Fehler oder Unfälle stiftet. Und das müsste so gelten auch in der Familie. Beispielsweise, wenn in der ganzen Familie als Regel gilt, dass wir nicht uns anschreien, dann müssen es einhalten auch die Eltern untereinander, nicht nur die Kinder. Und diese dürfen sie auch nicht gegenseitig anschreien, Mama und Papa. Dann müssen sie dem Kind zuliebe, um denen die Regeln vorzuführen, die sie von den Kindern verlangen, auch vorleben. Oder wenn wir vereinbart haben, dass wir immer am Esstisch das Essen beginnen mit kleinem Gebet, dann warten, sind wir alle am Esstisch und dann, wenn wir alle angesammelt sind, dann beten wir und erst dann wünschen wir uns guten Appetit und dann essen wir. Das heißt also, alle müssen rechtzeitig am Esstisch sein, um dieses schöne Ritual einzuhalten. So, und ich sage jetzt nochmals, die Eltern müssen die gleichen Regeln einhalten, die sie den Kindern geben, ja. Wenn sie eingeführt haben eine solche Regel, dann müssen sie gelten für alle. So ein heikles Thema ist, wenn ich jemanden rufe, dann rufe ich nicht 5-mal oder 10-mal, sondern ich rufe einmal, beispielsweise, Inge, komm bitte her. Und wenn die Inge sofort kommt, dann freue ich mich, dass du kommst. Und wenn sie nicht gehört hatte, dann bin ich noch nicht verärgert. Ich kann nur daran denken, dass sie vielleicht verträumt ist oder mit etwas befasst. Dann gehe ich zu der Inge, berühre sie vielleicht am Schulter oder an Haaren und sage, Inge, ich habe dich gerufen, komm bitte her. Also ich helfe dem Kind, meine Aufforderung zu hören. Mhm. Und man sollte es nicht mehrmals sagen, weil man das Kind dadurch nervös macht, wenn die Mama zigmal ruft, gell, und dann ist sie immer wütend und wütend und das Kind ist auch immer wütend und folgt ja nicht, also wenn die Mutter so böse wird, ja. Also es gehört dazu wirklich so ein Verhalten wie vor der Ampelanlage, wenn man weiß, nach dem orangenen Licht kommt eben das Rote, gell?
Und abschließend vielleicht noch einmal, deshalb ist es Ihnen auch so ein Anliegen, den richtigen Umgang mit Strafen oder mit Konsequenzen dann zu haben. Sie schreiben, es ist ein grober Fehler, eben das Kind durch körperlichen Schmerz oder eine Auszeit zu strafen, weil das eben in dem Kind auch zu einer emotionalen Katastrophe führt, diese Lieblosigkeit, die es da spürt.
Ja, was und darüber Sie sagen hinaus, auch, diese beiden Strafen, körperliche Strafen und die Auszeit, sind eigentlich ganz primitive Verhaltensweisen, die uns gemeinsam sind mit allen Tieren. Der Mensch müsste nämlich menschenwürdiger sich verhalten und sollte bei einem Konflikt lieber wirklich die emotionale Konfrontation anstreben. Von Antlitz zu Antlitz, um sich sagen, was mich stört. Ja, und um sich auch die Vergebung mitzuteilen. Mhm. Und sich vergewissern mit der vorbehaltlosen Liebe. Und das also sollte so sein und das hat unser Gott einprogrammiert, wenn ich so sagen darf, wenn er das Kind der Mutter oder den anderen mütterlichen Bezugspersonen anvertraute in das Tragtuch für die ersten 2-3 Jahre. Da kann man das Kind nicht strafen durch Auszeit oder man prügelt nicht. Also zum Beispiel bei Indianern ist verboten, das kleine Kind zu strafen mit körperlich. Ja? Oder man kann das Kind auch nicht absetzen in den Regenwald, wenn es gestört hatte. Also dieses instinktbedingte Art der Kleinkindpflege, die uns gegeben wurde und von der wir uns entfremdet haben mit Kinderwagen und Auto und Kinderzimmer und so weiter, ja. Nach dieser Art und Weise sollten wir handeln. Deswegen müssen wir das Kind noch nicht tragen, also die ersten 3 Jahre. Aber wenn das Kind in Konflikt ist mit der Mama und die Mama mit dem Kind in Konflikt, dann sich so verhalten, als wäre das Kind im Tragtuch, selber in den Arm nehmen und einfach ihm ausdrücken lassen, seine Wut, vielleicht gar nicht fragen, warum, wenn das Kind es nicht sagen darf, aber einfach es bestätigen, sagen, dann schreie dich bei mir aus, lade die Wut bei mir ab mit Schreie und Worten wie, ich bin wütend auf dich, solange, bis es uns beiden gut geht. Aber auch ich drücke dir aus, wie ich mich fühle, wenn du so bist. Bis wir uns wieder lieben und der Streit müsste beendet werden, bevor die Sonne untergeht, sagt das alte Spruch im Alten Testament.
Und es ist auch möglich.
Mit dem Ärger ins Bett gehen soll.
Das ist sehr schön. Und Sie sagen ja auch, mit dieser neuen Lebensform, da kann man wirklich auch beginnen. Denn Sie sprechen den Eltern hier auch Mut zu, indem Sie sagen, dass Sie an dieser Misere so zu strafen, eigentlich nicht schuld sind. Liebe Mutter, lieber Vater, Sie sprechen Sie hier auch direkt an, sondern es ist auch im Zuge der Jahrhunderte unserer Gesellschaft, wo diese Fehler so begangen wurden. Also es braucht jetzt niemand zu verzweifeln, der vielleicht bisher so gehandelt hat, sondern wahrscheinlich muss man erstmal mit sich selber auch gut umgehen. Und dann raten Sie auch, dass man einfach gemeinsam mit dem Ehepartner beschließt und mit den Kindern, je nachdem wie alt sie sind, dass man jetzt nicht mehr körperlich aggressiv sein will und sich nie mehr inmitten der Konfliktbewältigung voneinander flüchtet, sondern eben diese neue Art der Konfliktbewältigung angeht. Und zu dieser Grundregel gehört dann auch, den Schmerz ohne Schimpfworte und in der Ich-Form auszudrücken und emotional zu konfrontieren.
Frau Engert, ich habe zwischenzeitlich den Eindruck gewonnen, dass es nicht so leicht ist, jetzt es irgendwie neu zu machen, wenn wir generationenlang schon die Ohrfeige und die Auszeit einfach gelebt haben. Wir müssen es üben. Und es wäre gut, wenn wir solche kleine Schulungen für Eltern haben, damit sie lernen, wie man sich konfrontiert und damit sie es dann auch den Kindern weitergeben. Ich fange gerade mit solchen Schulungen an. Also man muss noch etwas bisschen abwarten. Man muss jetzt den Boden vorbereiten dafür. Aber es ist an der Zeit, sogar die höchste Zeit, dass wir wirklich lernen, in der Familie die Liebe und die Freude zu leben und nicht den Chaos und die Ratlosigkeit und den Ärger, den man miteinander hat.
Das ist schön, dass Sie beginnen, also da wirklich mit auszubilden. Denn ich denke, mit einem Mal ist das nicht getan. Und wie wir auch am Anfang gesagt haben, in uns laufen in den Eltern ja auch Programme ab. Wenn sie immer verletzt wurden in der Kindheit, dann ist es ganz schwer, da rauszukommen. Aber es geht ja trotzdem. Also,
da müssen wir auch unseren Eltern und Großeltern den Fehler verzeihen, dass sie uns wirklich nichts Besseres gegeben haben als die Ohrfeige und die Strafe durch die Auszeit.
Ja, aber ich darf an dieser Stelle, bevor ich jetzt auch Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, einlade, anzurufen noch bei uns, Ihnen etwas mit auf den Weg geben. Da hat nämlich auch zu diesem Buch Eltern dürfen Fehler machen, gibt es eine nette Stimme. Da schreibt die Autorin und Coach Eva-Maria Zuhorst, schreibt, liebe Hirina, wir sind von Herzen dankbar, dass es Sie gibt. Für uns sind Sie ein echter Hoffnungsträger auf dieser Welt. Ohne Sie wäre unsere Welt weniger freundlich und heil. Also mit diesem Buch geht auch ein Aufbruch, vielleicht ein Heilsschimmer, eine Heilsbotschaft in die Familien hinein und auch die Möglichkeit, wenn man das natürlich noch unterstützt und wie das unterstützt werden kann von außen, so wie Sie sagen, Sie fangen an mit Ausbildungskursen. Nach der Musik geht es dann hier weiter in der Lebenshilfe mit Ihren Fragen. Eltern dürfen Fehler machen, das ist der Buchtitel von Jirina Prekop. Sie ist zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und darüber haben wir die vergangene halbe Stunde gesprochen. Jetzt sind auch Sie eingeladen, sich zu Wort zu melden und eine erste Hörerin aus Baden-Württemberg darf ich begrüßen.
Ja, hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Also ich verstehe vielleicht nicht den Hilferuf von meinem Sohn.
Ja.
Der wird von Schule zu Schule hin und her geschoben. Und er wird geschlagen, er ist kräftig und er schlägt. Wenn er zurückschlägt, dann liegen die an dem Boden, dann er kriegt immer die Schuld und er sagt, er fühlt sich ungerecht behandelt. Der hat so einen Wutenbau. Und manchmal, ich bin auch wütend auf ihn, weil ich nicht verstehe, warum er so, ja, das gleiche Frage, warum er sich so verhandelt oder so sich benimmt oder verhalten tut. Und gestern mit seinem kleinen Bruder habe ich ihn angeschrien. Er hat mich mit einem Messer bedroht.
Dann habe ich schon. Ich bin eine Mutter die hat zwei Kinder, wenn ich dich verstehe.
Ich bin alleinerziehende.
Und die Probleme macht ihnen der Erstgeborene,
ja,
oder? Und wenn ich mehr liebe, den Kleinen auch. Ja? Sie sind verzweifelt. Also er ist auf ihre Stimme und ratlos und sie wissen nicht, was zu machen ist. Also sicherlich brauchen sie eine Hilfe, die etwas bisschen darüber steht und sich auskennt.
Ja, wissen Sie, wir können Ihnen helfen, glaube ich. Sie dürfen jetzt einfach am Telefon bleiben. Dann können wir auf jeden Fall das schon mal in die Wege leiten, dass es jemanden gibt, der sich um Sie kümmert und um Ihr Problem kümmert und
Wenn
dass
Sie
es da auch
ganz,
etwas
ganz
gibt.
sicher liegt das Problem wirklich in einer Verzweiflung des erstgeborenen Kindes. Sie können auch dazu ein Buch lesen von mir über Erstgeborene, aber Sie brauchen, glaube ich, eher eine erste Hilfe.
Einen
Also
direkten Kontakt.
nicht gleich das ganze Buch lesen, sondern lieber eine erste Hilfe.
Bleiben Sie am Telefon und meine Kollegin wird das entsprechend dann, wird Ihnen die Verbindung dann weitergeben. Ich danke Ihnen für den Anruf und wir denken an Sie. Ganz viel Gottes Segen
Auf
und Kraft für Sie.
Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja.
Eine weitere Hörerin aus Karlsruhe hat sich gemeldet, mit der ich jetzt verbunden bin. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, guten
Grüß
Tag, Kreutzer hier. Hallo, ich habe eine Frage. Ich habe ein 3,5-jähriges Enkelchen und mit dem wird unglaublich viel gespielt. Also ich bin begeistert, wie meine Tochter das alles so zu Wege bringt. Es ist auch leicht behindertes Kind, hat eine leichte Spastik. Und deshalb hat man sehr viel sich um ihn gekümmert, um den Kleinen. Und ich wollte jetzt einfach fragen, ob Ihrer Meinung nach das viele Spielen, also dieses ständige Spielen mit ihm, eventuell auch zur Unselbstständigkeit führen kann.
Aber wie heißt die Frage? Weiß ich nicht.
Ob Ihrer Meinung nach dieses sehr häufige Spielen mit dem Kind,
Welches Spielen? Also Ihre
einfach
Tochter
so,
spielt mit dem Kind,
die
oder?
Mutter spielt mit dem Kind, im Kindergarten spielt er mit Freunden und wenn er bei mir zu Besuch ist, also bei den Großeltern, dann
Ja.
spiele ich auch mit ihm, ob das eventuell vielleicht zu Unselbstständigkeit führen kann.
Ja, so. Aha, das ist Ihre Sorge.
Ja.
Also wahrscheinlich will sie dem Kind helfen, wegen der Spastik zu
Ja.
mehr Erfolg, gell?
Ja.
Also es ist auch eine Aufmunterung dahinter. Also wenn sie nicht für das Kind etwas macht, was das Kind schon sowieso kann, verstehen
Ja.
Sie,
Ja.
dann, sondern nur unterstützt so, damit das Kind zu Erfolg kommt, dann wäre es nicht so bedenklich.
Also wäre es nicht bedenklich, weil wir
Wenn sie
spielen
das Kind
Primo.
unterstützt und wie toll es es macht und versucht, es sich selbstständig zu machen, mit kleiner Unterstützung unauffälliger, dann ist das gut.
Ja, okay.
Prima, schön.
Gut. Vielen
Vielen
Dank.
Dank. Ihnen alles
Wiederhören.
Gute. Auf Wiederhören nach Karlsruhe.
Dankeschön.
Eine weitere Hörerin aus München hat sich gemeldet. Ich bin mit Frau Petrovic am Telefon verbunden. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich bin die Frau Petrovic, wie gesagt. Und ich möchte mich eigentlich bei Ihnen bedanken für diese schönen Vorträge. Ich habe ein paar Mal schon zugehört und so. Und ich habe auch zwei Kinder gehabt, also zwei Söhne. Ich habe keine Probleme gehabt, möchte ich nur zugeben, wie ich das gemacht habe. Ich habe so gemacht, wie meine Eltern uns erziehen haben. Abend immer bei meinen Kindern, also mit ihm gebetet und geredet im Wohnzimmer, nicht, dass die Kinder von Geburt an müssen ein Kinderzimmer haben und lernen, selbstständig zu sein. Und das hat mir immer bei Elternabend so aufgeregt, wo ich war dabei, weil das ist bei uns nicht. Ich bin aus Kroatien und wir sind immer mit unseren Eltern. Und ich bin aus großer Familie, 11 Kinder waren bei meinen Eltern. Und das war wunderschön, Abend, die Gebete mit Mama und Erklärungen von Bibel und so. Und ich habe mir gemeint, das mache ich mit meinen Kindern so, dass die nicht alles haben. Ich konnte auch nicht leisten und so. Und das war gut. Und die sind also jetzt erwachsene Männer, selber Familie. Und das ist einmalig, einfach altmodisch. Nicht, dass die Kinder alles haben, eigene Zimmer und dann machen katastrophale Sache.
Ja,
Und
also, das ist ein wunderbarer Beitrag von Ihnen, weil Sie verweisen darauf, dass das natürliche Eben, das heißt eine Großfamilie,
ja.
in bescheidenen Umständen, vielleicht sogar in einem Zimmer, gell, reicher ist emotional als die Leute, wo jeder sein Zimmer hat und sein Fernsehgerät und sein Computerspiel, wo man wirklich einfach den Kontakt mit den Menschen verliert allmählich.
Ja.
Also wir müssen wirklich die Technik ein wenig verdammen, gell? Ist auch gut für das oder jenes, aber wir dürfen nicht die Menschlichkeit verlieren. Übrigens, wir machen einen wunderbaren Kongress in 11 Monaten in Bad Herrenalb. Es wird heißen, damit die Liebe in der Familie gelingt. In Bad Herrenalb, man kann sich im Internet es finden, vom 1.10. bis 3.10. Und da wollen wir uns damit befassen, wie der Mensch die Liebe braucht von Wiege bis zur Trage, also von Bauch der Mama her bis hin, bis, also über das ganze Leben lang, bis zu Alter dann. Damit wir auch nicht die Alten so verschieben, abschieben und lassen sie so ohne menschliche Zuwendung absterben. Ja. Ja? Also damit wir einfach die Liebe erneuern in dieser Welt.
Die sehr schön. Wird. Vielen Dank, Frau Petrovic, für das positive Beispiel.
Ich danke Ihnen auch.
Alles Gute.
Dank. Ich danke Ihnen.
Grüße nach München. Eine weitere Hörerin hat sich noch gemeldet. In Aschaffenburg bin ich jetzt verbunden mit?
Ja.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Mit einer Mama von 2 Kindern und ja, einem im Bauch, also schwanger. Und 4 und 2 Jahre sind meine Kinder. Und ich habe folgende Frage. Also es geht eigentlich hauptsächlich um den Großen, den 4-Jährigen. Das Nicht-Hören. Also ich versuche mit meinen Kindern schon ziemlich viel Zeit zu verbringen. Auch Kindergarten nur ab 3 Jahren und vormittags. Bin selber ein Mensch, der vielleicht nicht gerade eine ganz leichte Kindheit hatte, aber versuche wirklich trotz meiner auch oft Ungeduld wirklich auf die Kinder einzugehen. Aber was jetzt meine Frage bei dem 4-Jährigen, ich habe echt so ein Problem des Nicht-Hörens. Also gerade zum Beispiel morgens, ja. Ich muss ihn also immer auch dieses Komm, ihn ansprechen, direkt komm mit ins Bad oder so. Es ist immer ein Kampf. Also ich gehe dann auch immer nach einmal reden oder so, ihn rufen hin und nehme ihn halt dann, ja, an die Hand und nehme ihn mit. Manchmal bin ich auch dann echt schon sauer oder so, ziehe ihn auch mit. Aber dieses, man hat wirklich so das Gefühl, ein Ohr rein, ein Ohr raus und auch dann Blickkontakt suchen, da guckt er dann manchmal weg. Wie man
sich zu verhalten hat. Also ich kann gut verstehen, dass wenn der Tag schon mit dem Ärger beginnt, mit der Spannung schon wieder Kampf, gell, dass man so keine große Freude an dem Kind dann hat und das Kind hat auch keine große Freude an der Mama.
Nein. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Die Freude an dem Kind ist riesig, ja. Also ich meine, ich liebe meine 2 und mache also wirklich schon viel raus mit ihnen oder sonst. Also so dieses eigentlich immer erst abgelenkt sein.
Also ich denke jetzt gerade sehr vielfältig. Also jetzt kann ich verstehen, einfach wenn der Kampf ist nicht angenehm. So, aber was ist die Ursache für den Kampf, überlege ich. Also er ist 4 und sein Geschwister ist 2. Mhm. Hat er überhaupt Trotzphase gelernt in der Zeit? Hat er sich getraut, Widerstand zu äußern?
Also er macht sehr viel Widerstand. Also das ist auch, ich weiß auch, dass es ganz wichtig
wann
ist.
Wann begann es mit dem Widerstand?
2,5, würde ich sagen.
Also als der andere schon auf der Welt war.
Als der andere schon auf der Welt war.
Weil ich könnte nur so denken, dass er vielleicht wütend ist, weil sie im Fremdgehen mit dem Geschwister. Und dass er vielleicht sich irgendwie zu klein macht, damit er vielleicht ihre Zuwendung mehr erreicht. Und wenn sie mit ihm so den Kampf haben, dann hat er sie ganz für sich alleine. Mag sein, also das ist so.
Wobei ich auch sehr viel Zeit, also zum Beispiel immer gucke, dass ich mittags den Kleinen separat wirklich hinlege, dass er draußen im Kinderwagen schläft.
Ja.
Und dann mir wirklich Zeit nur für den Großen nehme.
Das ist ganz richtig so. Wenn sie versuchen, sie vielleicht wird es helfen.
Ja.
So, ganz sicher bin ich mir nicht, weil ich zu wenig weiß noch von Ihnen und von Ihren Kindern.
Ja.
Aber vielleicht, wenn Sie ihn so wecken, als wäre noch ein kleines Baby.
Mache ich auch.
Das machen Sie.
Mache ich. Also ganz.
Also, dass ihm helfen.
Ein christliches, ne, ein neuer Tag beginnt, komm, wir freuen uns ja. Oder streicheln ihn und, wie hast du geschlafen? Also,
und dann möchte er gerne schmusen oder aufstehen.
Es ist völlig unterschiedlich. Also man kann nie wissen, wie es morgens ist. Mal ist es so, dass er dich eher wegschubst, ja. Dann ist es so, dass er so lächelt und so kuschelig ist. Also es ist auch völlig.
Also
jede Nacht ist auch nicht gleich, ne?
Also eins weiß ich ganz sicher, er hat irgendeine Ladung von Wut, die er nicht richtig ausgedrückt hat.
Ja.
Das also kann man davon ableiten. Es wäre gut, wenn sie wirklich das Festhalten machen. Also wenn Sie merken, er ist gegen Sie und er ist widerlich und leistet Widerstand, dann lassen Sie ihn das wirklich ausdrücken in Ihrem Arme von Bauch zu Bauch.
Oh, das habe ich auch. Also ich kenne ja auch die Therapie mit dem Festhalten. Wir haben auch unsere Kinder nie mit Schnuller, also die durften immer ausweinen, ja.
Ja, aber was haben Sie gemacht mit diesem Widerstand?
Oh, da, also manchmal tut es mir im Herzen, der hat einen Widerstand dann, dann ist echt mit Schlagen boxen.
Warte, Sie sind von München. In München haben wir...
Nee, Aschaffenburg.
Aber auch da in der Ecke haben ja. wir haben auch ausgebildete Festhaltetherapeuten, ja. die Ihnen helfen könnten. Also wenn Sie mich vielleicht anrufen, dann ja. kann ich Ihnen sagen, wer das ist. Ja. Weil es geht darum, dass Sie den Widerstand auffangen ja. und ihm auch sagen, das ärgert mich, dass du mit mir kämpfst. Du musst die Hand ziehen, du musst in den Kindergarten und wenn du solche Wut hast gegen mich, dann drück die Wut gegen mich jetzt aus, aber nur in meinem Arme, nicht anders.
Habe ich auch schon versucht.
Und?
Ich denke dann halt manchmal, also ob ich das überhaupt dann, sage ich mal, richtig gemacht habe, weil man muss dann schon wirklich Kraft aufwenden, ihn auch zu halten. Ja.
Aber Sie wollen, das Kind in der Krise neigt zu Flucht.
Ja.
Das ist keine angenehme Situation.
Nee.
Es geht darum, dass er wirklich die Wut bei Ihnen ablädt.
Ja.
Und darauf bestehen Sie bitte, ja, dass er sie nicht so verspritzt am Tag gegen Sie, sondern dass er einfach die ganze Ladung von Wut, wahrscheinlich wegen Geschwistersituation, kann ich mir denken, dass er das endlich bei Ihnen ausdrückt und sagt, ich bin wütend auf die Mama. Und ihn ja nicht weggehen lassen. Weil Sie müssen diese Sitzung erst dann beenden, wenn die Liebe fließt.
Mhm.
Also wenn er gerne bei Ihnen ruht und gerne und sich freut an der vorbehaltlosen Liebe,
und kann man nicht abbrechen. Wenn er schreit, lass mich los, trotzdem festhalten.
Bitte?
Wenn er sagt, lass mich los, lass mich los.
Ich lasse dich nicht los, erst wenn es uns beiden gut geht.
Ja, so sage ich eigentlich auch.
Das ist sicherlich ein interessantes, ein schwieriges Kapitel. Das können wir jetzt heute in dieser Sendung nicht mehr aufschlagen. Das wäre ein Thema für eine weitere Sendung.
Ich möchte einen Satz von Altem Testament sagen.
Zum Abschluss. Wir haben schon überzogen.
Jakob und Engel, ja, Altes Testament, die miteinander gekämpft haben, waren, als der Engel begehen wollte, schrie denn Jakob ihn an, ihn festgehalten und schrie ihn an, ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Er hat dich so lange fest, bis es uns gut geht, bis unsere Freundschaft gesegnet ist. Früher nicht.
Mhm.
Das entscheiden Sie und nicht das Kind.
Mhm.
So,
ja,
alles.
Die Festhaltetherapie. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf.
Ja.
Und ich bitte Sie, bleiben Sie vielleicht noch dran oder Sie bekommen gleich noch Kontaktdaten.
Ja.
Dann können Sie alles Weitere noch wirklich an Ihrem Problem dann auch nochmal daran gehen. Aber ich denke, das steht für ganz viele ein Problem, was natürlich sicher so viele haben. Also vielen Dank und Ihnen alles Gute.
Danke.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Ja, und damit darf ich mich auch gleich von Ihnen verabschieden. Erstmal von Ihnen, Frau Dr. Prekop, vielen Dank, dass Sie hier bei uns in der Sendung waren mit dem Thema Eltern dürfen Fehler machen. Ja, und sicherlich auch gleich einen Ausblick geben auf die Festhaltetherapie und auch Informationen, wo Sie sich weiter informieren können, wenn Sie denn Probleme haben. Also vielen Dank erstmal, Frau Dr. Prekop.
Ja, ich
und
danke Ihnen, Frau Engel, das war sehr einfühlsame Moderation.
Dankeschön. Auf ein Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss. Ja, und Sie können gerne auch noch weitere Informationen über Frau Dr. Prekop, die Bücher, die Festhaltetherapie und auch weitere Termine bekommen bei uns im Hörerservice unter der 0700 75 25 75 25. Sie können natürlich auch direkt auf unsere Homepage gehen unter www.hore.org, sich dort zu einem späteren Zeitpunkt die Sendung noch einmal ganz anhören, wenn Sie nicht alles mitbekommen haben. Mit diesem Hinweis darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und verabschieden. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.